Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ja, herzlich willkommen bei Literadio. Ich bin heute eingeladen und zwar darf ich hier zu Gast sein bei Rolf Gregor Seyfried.
Ja, herzlich willkommen.
Freut Dankeschön. Mich. Das Ende des Festes, so ist der Titel deines aktuellen Buches, das im Athener Verlag erschienen ist. Es versammelt 20 Prosastücke und Gedichte in einem Buch. Hast du die quasi aus einem Fundus ausgewählt oder wie kam es denn zu diesen 20 Stücken?
Ja, es ist eine Melange sozusagen aus dem Fundus. Es sind zum Teil ältere Texte, die ich noch einmal überarbeitet habe und ganz frische, junge Texte dabei. Und die haben sich alle unter diesem thematischen Bogen zusammengefunden.
Wenn du von einem thematischen Bogen sprichst, meinst du da ein bestimmtes Thema, das sich durchzieht? Oder wie kannst du den roten Faden beschreiben, der diese 20 Stücke verbindet?
Die Geschichten, die Texte und die Gedichte, die erzählen zu einem Großteil Schwellensituationen, also da, wo wir uns als Mensch in offenen, zerbrechlichen Räumen befinden.
Auf der Rückseite des Buches gibt es ja auch eine Beschreibung zum Thema roter Faden. Und da steht zum Beispiel, es geht um Wege und um Abwege des Lebens, um Situationen, wo wir Menschen die Augen vor dem verschließen, was wir selbst verursacht haben und Angst vor Neuanfängen haben. Wie ist das zu verstehen oder wie ist das gemeint?
Erzählt wird die Ungesichertheit der menschlichen Existenz. Das wäre vielleicht am treffendsten. Ja? Die Kontingenz des Seins gewissermaßen. Die Texte machen erfahrbar, dass wir nicht, wie es vielleicht scheinen mag, auf gesichertem Boden uns befinden, sondern, wie es auch schon im Vorwort angedeutet ist, manchmal auf einem doppelten Boden. Mhm. Ja. Es ist alles nicht so sicher, wie es möglicherweise scheint. Und erst durch die Erfahrung des Lebens zeigt sich erst die Ungesichertheit nach und nach. Es zeigen sich die Wege und es zeigen sich die Abwege, die Irrwege und die Holzwege, ja, wobei die Holzwege ja auch nicht nur die Irrwege sind, sondern die Wege im Holz, das ist ja das alte Wort für Wald, das sind die Wege, die je im Unbegangenen enden und dass wir dann nicht mehr so weiter wissen, wie es eigentlich weitergehen soll.
Ich habe ja bei den Texten, wenn es jetzt um dieses Thema geht, Abwege, Umwege, Irrwege und so weiter, ich habe ganz oft darüber nachdenken müssen, wie sehr wir eigentlich davon ausgehen, dass das, was wir wahrnehmen, die reelle und tatsächlich objektive Wahrnehmung ist. Tatsache ist aber, dass unsere eigene Wahrnehmung ja immer unsere ganz individuell gefärbte ist und die muss nicht unbedingt der Realität entsprechen, oder?
Ja, das sehe ich auch so, dass es gibt diese Wahrnehmung, also die Sinneswahrnehmung gewissermaßen, die ist sehr subjektiv und abhängig von momentanen Befindlichkeiten auch und vom Lebensraum, in dem man sich befindet und von der Umgebung und so weiter. Und es entsteht ein seltsamer Bruch dann und wann, wenn sozusagen aus der Tiefe eine Erfahrung hervorbricht, sozusagen auch aus der eigenen Seele, die in Konflikt mit der eigenen Wahrnehmung gerät. Und dann geht es darum, mit diesem Konflikt zu arbeiten, also und herauszufinden, was ist jetzt wirklich. Also ich glaube, dass wir tatsächlich immer wieder vor dieser Frage stehen, gerade weil wir in unserer subjektiven Verfasstheit leben, was ist wirklich, was ist Wahrheit. Interessant finde ich hier auch das griechische Wort aletheia, was ja aus dem Verb kommt, aletheien. Und man könnte das übersetzen, es wahrheitet.
Und so wie es menschelt.
Es menschelt oder es weihnachtet. Ja. Und, Und dass es wahrheitet, bedeutet, dass das Wahrheit, die Wahrheit nicht etwas ist, was man sich in die Tasche stecken kann, das man besitzt, sondern das ist ein Ereignis. Es wahrheitet ist ein Ereignis, es passiert etwas, es ereignet sich etwas und das kann uns dann und wann auch wirklich erschüttern, dass wir bis in unsere Fundamente hinein erschüttert sind.
Mhm. Und dann, das heißt, es verändert sich, aber es verändert auch uns.
Ja, womöglich. Genau. Genau, das, es verändert uns. Und das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche dieser Erfahrung, dass wir verändert werden. Wir sind nicht Maître et Possesseur sozusagen, so wie es der Descartes über die Natur gesagt hat, Besitzer der Natur. Und dass wir die Besitzer der Wahrheit werden, sondern wir sind selbst im Anspruch gewissermaßen und wir sind eben durch Ereignisse, und jeder kann das in seinem eigenen Leben erfahren, dass Dinge passieren plötzlich, wo man einfach enttäuscht ist, wo sich Täuschungen aufheben. Die Enttäuschung ist eigentlich was Positives, auch wenn es schwierig ist, ja.
Und dass das manchmal ganz kleine, subtile Dinge sein können, finde ich, illustriert eines deiner Prosastücke sehr gut mit dem schönen Titel Ich breche jeden Nachmittag in die Wohnung meines Nachbarn ein.
Genau, jeden Mittwoch breche ich in die Wohnung meines Nachbarn ein. Ja, genau.
Und da, finde ich, kommt genau das, worüber wir eben geredet haben, sehr gut zum Ausdruck. Mhm. Ja, dass eigentlich etwas sehr Profanes, Normales und im ersten Moment in der Erzählung auch natürlich etwas schräg, wenn ich in die Wohnung meines Nachbarns reingehe, aber trotzdem eigentlich jetzt nichts Außergewöhnliches womöglich. Es verändert sich aber.
Gerade diese Geschichte macht auch anschaulich, dass sich im Alltäglichen und Gewöhnlichen das Nicht-Alltägliche und das Ungewöhnliche verbirgt, manchmal sogar lauert.
Ja, das stimmt.
Also das ist auch so meine Erfahrung, dass die Decke, also der Boden, auf dem wir stehen, manchmal etwas dünner ist, als wir es wahrhaben wollen. Ja? Also Decke, Eisdecke sagt man manchmal, ja, die auf der Eisdecke. Und ich könnte mir vorstellen, je mehr man sich an das Gewöhnliche, an das Gewohnte, das ist gar nicht wertend gemeint, an das Gewohnte und Alltägliche klammert und nur noch darum bemüht ist, sich darin abzusichern, desto mehr besteht die Gefahr, dass sozusagen das, was man auszuschließen versucht, dass es dann umso heftiger dann ins Leben einbricht.
Mhm. Ja. Vielleicht magst du es ein Stück von eben besagtem Prosa-Stück lesen.
Mhm. Jeden Mittwoch breche ich in die Wohnung meines Nachbarn ein. Der Text ist in Tagebuchform geschrieben. Es beginnt mit der ersten Tagebucheintragung, Mittwoch, 18. März 2020, 19.43 Uhr. Jeden Mittwoch breche ich in die Wohnung meines Nachbarn ein. Dies geht sehr einfach, da er nie zusperrt, was mich außerordentlich wundert, aber natürlich auch sehr freut, wie Sie, liebes Tagebuch, sicher verstehen, weil das Eindringen in fremde Wohnungen nicht nur umständlich, sondern auch gefährlich sein kann. Denken Sie an die Spuren, die man hinterlassen, oder an die Werkzeuge, die man brauchen würde. Schraubenzieher, Brecheisen, Dietrich. Solche Dinge will man nicht wegschmeißen, nachdem man sie mit aller Sorgsamkeit gebraucht hat. Und sie in der eigenen Wohnung zu verstecken, könnte im Falle einer Hausdurchsuchung zu Konflikten mit der Staatsgewalt führen. Aber in diesem Dilemma befinde ich mich nicht. Die kornblumenblaue Tür, die in sein Reich führt, hat eine freundliche Klinke und keinen abweisenden Knopf. Ich brauche also nur anzudrücken, die Tür zu öffnen, und schon bin ich drinnen. Sie müssen wissen, ich bin kein Dieb. Ich habe es nicht auf Wertsachen, Computer oder Flachbildschirme abgesehen. Ich bin der Meinung, dass wir wieder zur Einfachheit zurückkehren sollten. Sie können also meiner Redlichkeit versichert sein, liebes Tagebuch. Ich benehme mich in der Wohnung meines Nachbarn umsichtig und respektvoll. Ich ziehe mir sogar die Schuhe aus, wenn ich sein Wohnzimmer betrete. auch wenn dieses, nebenbei bemerkt, nicht sehr geschmackvoll eingerichtet ist. Ansonsten halte ich mich in der Küche auf, denn jeden Mittwoch öffne ich den Kühlschrank meines Nachbarn und nehme mir ein Erdbeerjoghurt.
Schon alleine, dass es ein Erdbeerjoghurt ist, ja. Über das habe ich lange nachdenken müssen und ich habe ganz verzweifelt versucht, irgendwie steckt jetzt eine Metapher drinnen, aber es ist einfach simpel nur ein ganz normales Erdbeerjoghurt.
Ja, es ist einfach nur ein Erdbeerjoghurt. Wenn man mich fragt, was dies bedeuten sollte, dann kann ich es nicht beantworten.
Wahrscheinlich. Wobei wahrscheinlich das Erdbeerjoghurt jetzt noch das Normalste ist in der Geschichte.
Ja.
Aber in einigen dieser Stücken, auch in den Gedichten, muss ich sagen, habe ich mich oft so ein bisschen an Märchen oder Sagen erinnert gefühlt.
Mhm.
Eben einerseits, weil Bilder benutzt werden, die daran erinnern, so wie der alte Riese, dieser knorrige Riese, der aus dem Wald, aus dem Stein daherkommt, ja, irgendwie, oder ähnliches. Aber der Unterschied ist, eine moralische Botschaft in dem Sinn hast du ja nicht, oder?
Nein, die habe ich nicht. Also ich habe sie nicht gefunden, noch nicht. Und ich habe auch gar nicht die Absicht, weil auch mein Schreibprozess auch der Gestalt ist, dass ich überhaupt nicht weiß, wohin es geht. Ich weiß es nicht. Und das ist nicht immer einfach, das zu ertragen, nicht zu wissen. Also das, was die Geschichten selber erzählen, die Fragilität, spiegelt sich im eigenen Schreibprozess wieder, der äußerst fragil ist und ich nicht weiß, wohin die Reise geht, und ich bin unglaublich erleichtert, wenn ich zu einem Ende komme, denke, Gott sei Dank, ja, weil es könnte auch im Sande verlaufen, mhm, was ja auch schon passiert ist. Und das bedarf eines großen Vertrauens auch in den Prozess. Und um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, ja, das Märchenhafte, das Sagenhafte, das Mythische ist etwas, was sich mir immer wieder zuspricht, sage ich mal. Das sind Bilder, die da sind und die kommen einfach, die flechten sich gewissermaßen hinein in die Geschichte. Und ich glaube, ich habe prinzipiell einen Zugang zu dieser mythischen, mhm, Welt. Ja.
Ich finde auch, dass es sich in der Sprache an sich spiegelt bei dir. Mhm, ja. Die Form, wie du Dinge zum Ausdruck bringst, Formulierungen und so weiter, das hat mich daran erinnert, mhm, auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja, es hat einmal eine Lektorin, beziehungsweise auch eine Jurorin, die ich persönlich kenne, die hat einmal eine Geschichte von mir gelesen und sie hat gesagt, sie fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in alte Zeiten.
Mhm.
Und das kann sein und ich tue es aber nicht bewusst, also dass ich jetzt sozusagen das, also es kommt so aus mir heraus, mhm, einfach, ja.
Aber gerade wenn es um die Sprache geht, sticht ein weiteres Stück im Buch sehr hervor, finde ich, das ist die Krankenschwester, was ja auch ein spezieller Text ist, wie du zum Text selber anmerkst, weil?
Ja, also ich habe, das hat eine besondere Geschichte, weil ich habe diesen Text Himmelfahrt, der aus zwei Teilen besteht, die Anmerkungen einer Krankenschwester und auch wiederum Tagebuchnotizen einer Mutter habe ich geschrieben. Also der Text ist inspiriert von Giovanni Battista Bergolesis Werk Stabat Mater. Und ich habe dieses Stück Stabat Mater schon vor 20, 30 Jahren gehört. Ich habe es immer geliebt. Es hat mich immer zutiefst berührt. Und ich habe diesen Text geschrieben für das Weißensee Klassik Festival 2018. Und interessant ist vielleicht auch ein Detail, nämlich die Krankenschwester ist inspiriert auch von einer lebenden Person tatsächlich. In einem meiner Schreibkurse, mhm, war einmal eine Krankenschwester. Und die hat mir erzählt, beziehungsweise sie hat einen Text geschrieben über ihre Erfahrungen als Krankenschwester und die sind da hineingeflossen, mhm, in diese Geschichte. Also das ist sehr authentisch und es war für mich sehr interessant, da ein ganz anderes Bild zu bekommen, dass man, wenn man da jetzt nicht in diesem Bereich tätig ist, man jetzt vielleicht gar nicht so ohne weiteres sehen würde.
Mhm.
Ja.
Und vor allem auch in der gewählten Sprache, in der du sie selber reden lässt im Text, weil das ist im Mundart geschrieben.
Das ist Mundart, genau. Das ist auch interessant. Das ist auch, ich habe lustigerweise, ich habe einige Mundartgedichte auch geschrieben, die da jetzt nicht drinnen sind. Mhm. Und das ist gerade bei mir interessant, weil ich meine Sozialisierung eigentlich geografisch nicht so fixierbar ist, weil ich habe eher ein vagabundierendes Leben gehabt, auch als Kind. Und ich hatte, obwohl ich in der Steiermark geboren wurde, eben nie einen richtig festen Ort gehabt, wo ich länger war und wo man so seine Wurzeln schlägt. Das hatte ich eigentlich nirgends und nie. Und ich habe eine Lust bekommen, Mundartgedichte zu schreiben, ohne zu wissen, was das jetzt für eine Mundart sein soll. Da will ich mir ja gar nicht, also echte Mundartdichter würden wahrscheinlich
alles
nicht,
klar.
Wären vielleicht nicht ganz so glücklich damit, aber mit meinen Variationen. Aber ja, also das ist interessant, dass das eben in dieser Mundart geschrieben ist. Ja, das hat sich so angeboten.
Vielleicht magst du uns auch ein Stück daraus vorlesen.
Gerne, ja. Anmerkungen einer Krankengeschwester, Teil 1. Ich hab schon viel gesehen, das können Sie mir glauben, und gehört auch. Ha, das Leiden, das kommt nicht nur vom Körper, wenn er blutet, spuckt und speibt, wenn er eitert, fault und stinkt. Das Leiden kommt auch von der Seele. Ja, viel mehr von der Seele. Ich hab ja viel Patienten gesehen. Alte und Junge, Dicke und Dünne, Blöde und Gescheite. Und gehört habe ich sie. Ihr Ranzen, Stöhnen und Schreien. Naja, wenn's zu laut waren, haben wir's eh sediert. Aber ihre Sö, die hat sie zurückgezogen, dass man sie nimmer mehr gesehen hat in die Augen. Dass alles grau worden ist, wie wenn der Himmel sich verfinstert. So haben sich die Menschen verfinstert, wann die Sö verschwunden ist. Und bös und rachsüchtig sind's worden, haben sich selbst bemitleidet, dass ich rot worden bin, und haben mit unserer Anna geredet, als wären wir Sklaven. Pfui Teufel, sag ich da. Doch in die 40 Jahre, die ich im Krankenhaus gearbeitet hab, hat's eine gegeben, die war wie ein Stern am Himmel. Wegen ihr habe ich nach 20 Jahren nicht aufgehört. Wegen ihr bin ich ein besserer Mensch geworden. Wegen ihr habe ich nicht nur die Scheiße ertragen, die ich weggewischt habe, sondern auch die Boshaftigkeit von allen Patienten, die glaubt haben, sie haben ein Anrecht drauf, bös und präpotent zu sein, nur weil sie krank sind. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, moa, so ein armes Hascherl. Wie es so klein und bloß da gelegen ist. Schön war's. Aber halt ein bisschen dürftig, wenn sie verstehen, was ich meine. Und trotzdem hat sie gleicht so von innen heraus, als wäre inwendig ein Kristall, der durch die blosse Haut nach außen streut. Mein Gott! Zuerst war sie mit einer so furchtbaren Person im Zimmer, die immer ferngeschaut hat und so scheißlich krautzt. Die Kleine hat sie nicht aufgeregt, aber gelitten hat sie. Das habe ich sofort gesehen. Die Fernsehdussi habe ich dann sofort in ein anderes Zimmer gelegt. Aufgeregt hat sie sich, aber da kenne ich nichts. Besondere Menschen stehen bei mir unter besonderem Schutz. In der Nacht hat sie Fieberschübe gekriegt, die Kleine. Aber nicht einmal da hat sie gejammert oder geklagt. Still ertragen hat sie alles. Irgendwie hat sie es ja dann doch geschafft. Das Baucherl ist gewachsen, selig war's, aber doch so traurig.
Ja, eine bewegende, wie aber auch sehr traurige Geschichte auf die eine Art, vor allem wenn man dann noch den zweiten Teil kennt.
Ja.
Ja. Ja. Du hast vorher noch angemerkt, dass auch der Schreibprozess an sich für dich immer ein anstrengender ist bis zu einem gewissen Grad, weil du eben nie weißt, du hast kein Ziel vor Augen in dem Sinn, du weißt nie, wo er hingehen wird, wie es dir wahrscheinlich selber auch damit gehen wird, ob er zufriedenstellend ist oder nicht, ob er zielführend ist oder ein Ergebnis hat. Wie findest du aber dann die Themen? Was treibt dich an? Was bringt dich zum Schreiben?
Also es beginnt ganz namenlos. Also wenn ich nicht schreibe, dann ist da etwas in mir, dann werde ich ganz unrund. Da habe ich noch gar nichts Bestimmtes. Also es ist gar nicht so sehr, dass ich gleich etwas, eine Idee hätte. Ja. Manchmal vielleicht schon, es ist nicht immer gleich, aber es kann ganz namenlos beginnen, dass da etwas, eine Unrundheit da ist und ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt hinsetzen und etwas schreiben. Und dann beginne ich und dann kann es sein, dass einmal so ein erstes Bild kommt, vielleicht auch eine Figur meldet sich bei mir, klopft bei mir an oder es ist einfach nur ein Bild. Und ich habe dann im Laufe der Jahre gelernt, dass ich einfach dem folge, auch wenn es in dem Sinn auch noch keinen Plot gibt. Und wie gesagt, eben ich die Reiseroute noch nicht kenne. Und dann pflanzt es sich gewissermaßen fort. Mhm. Aber dass ich im Vorhinein ein Thema hätte, das mich jetzt interessiert, also darüber will ich jetzt schreiben. Jetzt muss ich darüber nachdenken, hat es sowas gegeben? Ja gut, bei dieser Geschichte vielleicht, bei Stabat Mater, also da ist es auch so, da kommt jemand auf mich zu, ich habe das auch nicht gesucht, da kommt jemand auf mich zu und sagt, du magst du was dazu schreiben? Es ist die Stabat Mater und denke, aha, puh, Stabat Mater. Und da gibt es gewissermaßen schon einen Rahmen, dann fange ich aber auch irgendwie so irgendwo in nirgendwo an. Ja. Mhm. Und dann ergibt sich es dann von selbst. Oder bei der ersten Geschichte, beim Erdbeerjoghurt, habe ich keine Ahnung gehabt. Ich habe einfach mit der ersten Tagebuchnotiz angefangen und habe mich gefragt, aha, und was soll das jetzt? Wohin soll das gehen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Und die interessante Auflösung am Schluss dann, die ich jetzt natürlich nicht verraten werde. Genau. Ach, also das hätte ich mir nicht gedacht. Mhm. Also ich bin selbst derartig überrascht von dem und es freut mich auch, also dass sich dann da etwas zeigt.
In diesem Buch sind es ja Gedichte und kurze Prosastücke. Mhm. Zwei doch sehr kurze Formen, sprachlich umzugehen oder sprachlich zu interpretieren. Erlaubt dir diese Kürze etwas Spezielles?
Also die Kürze natürlich verlangt, mich in der Kunst der Reduktion zu üben. da geht es dann schon um das Essentielle herauszufinden. Mhm. Also es gibt einen Text drinnen, der Wolf, der... Also an dem habe ich wahnsinnig lang gearbeitet, weil ich habe kein, also da bin ich wirklich herumgeeiert oder herumgeirrt auch. Spielt ja auch im Wald und da bin ich also selber im Wald meines Textes herumgeirrt und bin nach verschiedenen Richtungen gegangen im Schreiben. Das kann auch passieren. Und dann merke ich, das ist es nicht, das ist es nicht und das ist es nicht. Es muss das sein und dann muss ich vieles weglassen, damit das Essentielle herauskommt. Mhm. Der kurze Text, glaube ich, verlangt eine Richtung, eine klare und den Ausschluss aller anderen. Und es kann sein, dass in einem Text sich zwei Richtungen, die nach verschiedenen, also verschiedene Richtungen ankündigen und dann muss ich mich fragen, ja, was willst du denn eigentlich sagen? Mhm. Und dann muss ich mich entscheiden und hoffen, dass es die richtige Entscheidung ist.
Ich finde ja, dass deine Texte trotzdem alle etwas Offenes haben, vor allem durch ihr Ende. Ja. Weil ich hatte oft das Gefühl, das Ende ist einfach nur ein Satzende. Mhm. Aber es ist kein Ende der Geschichte. in dem Sinn. Mhm. Ja. Mhm. Und das wird so deutlich und reizt natürlich daran, mich als Leserin dann weiterzudenken, was hätte sein können oder was könnte weiter geschehen und so weiter. Auch etwas Gewolltes, dieses offene, fast willkürlich oder Punkt, jetzt ist die Geschichte aus. Egal, wenn ich jetzt doch etwas sagen möchte, aber das sage ich jetzt nicht mehr, weil hier ist die Geschichte einfach aus.
Das ist für mich total spannend, das auch zu hören jetzt von dir. Ich glaube nicht, dass es gewollt ist. Mir kommt gerade der Gedanke, dass es gar nicht so einfach ist, seinen eigenen Prozess zu verstehen. Und man versteht ihn vielleicht gar nicht so immer ganz zu 100%. Die Frage nach dem Ende ist aber tatsächlich sehr spannend, weil es ist immer die Frage, und die stelle ich mir schon, geht es da noch weiter oder nicht? Und also es ist vielleicht diese Fragilität auch in dieser Frage bei mir schon gegeben auch. Und ich frage mich, geht es da noch weiter? Gibt es da noch einen Impuls, der mich weiterführt? Und also ich horche auf und horche hin und dann, wenn ich aufhöre, dann ist es meistens so, dass ich habe das Gefühl, es ist zu Ende, es geht nicht mehr weiter. Mhm. Da gibt es nichts mehr zu sagen dazu. Ja.
Aber genau diese Dunkelstellen, finde ich, machen zumindest bei mir ganz viel auf, weil du natürlich dadurch ganz stark an das Erfahrene, an das Erlebte, an das Wissen der Leser und Leserinnen appellierst eigentlich. Damit umzugehen, damit weiterzugehen sozusagen.
Das ist vielleicht auch, was wir anfangs gesagt haben, also dass es in dem Sinn keine moralische Botschaft gibt und dass es im Offenen bleibt für uns alle. Und das finde ich einen schönen Hinweis, also dass wirklich für die Leserinnen und Leser es offen ist und selbst da weiterzugehen, so wie es für mich offen ist. Also da zeigt sich uns eine Geschichte und wir alle, ich als Autor und alle anderen, die das lesen, wir alle sind sozusagen in diesem offenen Raum, diesen offenen Raum gestellt und wir müssen alle schauen, wie man irgendwie, also oder wollen. Ja.
Oder unseren Platz darin finden.
Und unseren Platz, genau, das ist gut, ja, dass unseren Platz darin finden. Ja.
Ja. Vielleicht magst du uns aber abschließend noch ein Gedicht, und zwar vielleicht auch das titelgebende Gedicht gerne vortragen.
Ja. Das Ende des Festes. Sie kamen von fern, sagten sie, und das klang nach etwas. Im Sonntagsstaat, mit Stock und Zylinder, Paillettenkleid und so weiter. Musik und Gläser klirren zwischen den Sternen, präzise fixiert am Firmament. Sie haben Feuerwerke über unseren Köpfen entzündet, und im bunten Regen, der auf uns niederging, blieben ihre Gesichter hinter feierlichen Ansprachen verborgen. Bis die letzten Töne des Festes, das sie für uns veranstaltet hatten, erstarben. Wie aus kaputten Spieldosen, ein metallisches Seufzen zwischen leeren Buden, geplatzten Ballons und müden Fahnen. Und alles erlahmte in der Stille, die wie ein Fels auf uns herabfiel und unseren Atem aus den Leibern riss. Wir suchten jene, die gekommen waren, um uns zu retten, und drehten uns um. Sie waren verschwunden unter ihrem Festtagsgewand, das zu kleinen Haufen in sich zusammenfiel. Ein Wind trieb Papierschnipsel durch ausgestorbene Parks und verlassene Straßen. Schriftzeichen, die wir nicht entziffern konnten.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch und auch für die Lesungen, die du uns geboten hast. Das Ende des Festes, so der Titel deines aktuellen Buches, versammelst in Prosastücke und Gedichte, 20 an der Zahl, erschienen im Athener Verlag. Rolf Gregor Seyfried, vielen Dank für das Gespräch. und auf Wiedersehen.
Auch ich bedanke mich für ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.